Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Was gehört dazu? Und wir sind immer noch beim ersten Kennzeichen, dem Kennzeichen des Glaubens. Ein Christ ist ein Glaubender, der sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat. Er hat seine Existenz auf Jesus Christus aufgehängt, wie man einen Mantel auf einen Nagel aufhängt. Jetzt trägt nicht mehr der Träger diesen Mantel, sondern der Nagel. So haben wir unsere Existenz auf Jesus Christus aufgehängt. Er ist nun verantwortlich. Das ist Vertrauen. Was heißt das im Einzelnen? Es heißt, glauben, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Es heißt zweitens, mit seiner Person zu rechnen, Vertrauen zu haben zu seiner Person. Das heißt, dem, was die Bibel über seine Person sagt. Und wir kommen heute Abend zum dritten, mit Gott im Glauben zu rechnen oder an ihn zu glauben, heißt, dass man auf ihn hofft. Hoffnung ist Kind des Glaubens. Hoffnung ist ein Kind des Glaubens. Ich habe heute Morgen hier eine Linie gezogen und versucht, Glauben aufzuzeigen nach Vergangenheit und Zukunft, nach Gegebenem und noch Ausstehendem. Der Glaube betrifft beide Gebiete. Zur Zeit, als Jesus hier auf der Erde war, hat er Wunder getan. Er hat Menschen sehen lassen. Und daran haben sie erkennen dürfen, dass er der Messias war. Sie haben gesehen und geglaubt. Aber wir haben nicht mehr dieses Vorrecht. Wir haben nicht Jesus vor uns. Wir haben seine Wunder nicht mehr unter uns. Wir haben nicht die Apostel vor uns. Wir haben das Schriftgut darüber vor uns und wir können prüfen, ob es sich so verhält, ob das wahre Geschichten sind oder nicht. Aber wir vertrauen diesen, weil wir guten Grund haben, uns auf sie zu verlassen. Manchmal hat man Fragen darüber, aber es muss einmal sich herumsprechen, dass vom rein wissenschaftlichen Standpunkt die Christen mit ihrer Bibel eine viel zuverlässigere, bei weitem eine viel bessere und zuverlässigere Dokumentation haben über den Gegenstand ihres Glaubens als irgendein anderes Thema, das mit der Vergangenheit, mit dem Altertum umgeht. Die Schriften, die wir über die Cäsaren haben, zum Beispiel Julius Cäsar, oder die Schriften von Tacitus oder Homer oder von anderen alten Schriftstellern, die sind lange nicht so belegt, so gut belegt als die Schriften der Heiligen Schrift. Bei weitem nicht. Es ist ein großer, riesengroßer Abstand wissenschaftlich in der Belegschaft, das heißt in der Beweiskraft der Geschichtlichkeit ihrer Schriften. Und dennoch beruft man sich auf diese alten Quellen, um Geschichte über die Römer und die Griechen zu haben. Unsere Geschichtsbücher verlassen sich auf jene Quellen. Und so lernt jemand auf der Schule Geschichte. Aber die Bibel wird ausgelassen, zum großen Teil. Dennoch wissen auch weltliche Historiker, dass die biblischen Tatsachen sehr gut belegt sind. Nicht jeder weltliche Historiker gibt das zu, aber es ist eine Anzahl von ehrlichen Historikern gewesen, die das zugegeben hat. Aber es ist nicht populär, über Jesus zu sprechen. Deshalb lässt man es aus. Wir haben einmal in einer Konferenz einen Redner gehabt, der das erlebt hatte, wo er studiert hatte. Und er ging zum Professor und sagte, Sie haben jetzt alte Geschichte gelesen. Warum haben Sie die größte Persönlichkeit rausgelassen? Er war wohl Jude. Ja, sagte er, es ist nun einmal so, das gehört nicht dazu. Aber die Sache ist doch gut belegt.
Ja, das weiß ich. Das gebe ich zu.
Aber es ist nicht populär, über Jesus zu sprechen. Und dennoch sind die Quellen, die Dokumentation äußerst gut belegt. Die Wissenschaft geht so vor. Sie fragt sich einmal, welcher Abstand besteht, Zeitabstand besteht, zwischen der Zeit des Schreibens der ältesten Handschrift, die über eine Tatsache berichtet.
Ja, kann das nicht.
Nehmen wir mal dieses. Sagen wir mal dieses 0, ja? Ja, 0. Dann haben wir 1, 2 bis 1988. Jetzt nehmen wir etwas aus dem alten Griechentum oder aus dem Alten Testament oder zur Zeit Jesu, ja? Hier in dieser ersten Zeit. Nein, nehmen wir die Römer zuerst. Hier. Die Schriften, die wir haben, erzählen, dass dieser Zeit in der Skala, dass die Römer in dieser Zeit etwas gemacht haben. Sie haben Land erobert, Palästina und so weiter. Ja. Sie geben dieses Datum an, wollen wir sagen. Wir nehmen jetzt ein eigenes hier, Pompeji oder irgend so etwas. Ja. Streit mit Ägypten. Jetzt fragen wir, wir haben jetzt verschiedene Berichte darüber, unsere Geschichtsbücher berichten darüber. Wir öffnen ein Geschichtsbuch und vorne und fragen uns, wann ist dieses Geschichtsbuch rausgegeben? Ja, sagen wir 1950, ja. Ja, Moment einmal, das ist ziemlich spät hier, ja. Welche Quellen werden hier angegeben? Gut, fragen, schauen wir nach. Aha, hinten sind Quellen angegeben. Wann sind diese Quellen verfasst worden? Aha, die sind ja schon älter. Dieser schöpft aus dieser Quelle. 1800 sowieso. Ja. Dann schaut man hier nach. Wo hat er geschöpft? Ja, er schöpft aus Tacitus. Aber wann hat Tacitus geschrieben? Entschuldigung, einige sagen Tacitus, einige Tacitus. Aber wann hat Tacitus geschrieben? Nun, wir haben nicht mehr eine Handschrift, die Tacitus selbst verfasst hatte. Wir haben nur Abschriften von dem, was er schrieb. Ja? Genauso ist es auch mit der Bibel. Wir haben nicht die ursprünglichen Handschriften. Wir haben Abschriften. Wir haben nicht mehr das ursprüngliche. Er hat vielleicht hier, etwa hier gelebt, Tacitus, ein römischer Schreiber. Jetzt fragen wir, wann wurde die älteste Abschrift geschrieben, die wir haben? Aus welcher Zeit stammt sie denn? Das kann man feststellen, mehr oder weniger. Ja, die stammt zum Beispiel, wo man sagen, 1000. Ja. Aus dem Jahre 1000. Jetzt gibt es, wo man sagen, jetzt weiß ich nicht genau das Datum von Tacitus. Es dürfte vielleicht vor 100 wohl sein. Wollen wir sagen 100. Jetzt gibt es hier 900 Jahre Unterschied zwischen der ältesten Handschrift und der Zeit, wann er schrieb. Aber er schrieb in einem Abstand von vielleicht 200 Jahren von dem Ereignis, worüber er berichtet. 200 plus 900 ist 1100 Jahre. Das heißt, die älteste Handschrift hat einen Zeitabstand von 1100 Jahren von dem Ereignis, über welches es berichtet. Solche Fragen stellt die Wissenschaft. Das heißt, je älter die Handschrift, je näher sie zum Ereignis ist, über welches sie berichtet, über welches sie errichtet, je zuverlässiger erachtet man dieses, je genuiner sollte die Handschrift sein, beziehungsweise je näher sie zu zum Schreiber, zum Zeit des Schreibers ist. Und je näher die Zeit des Schreibens, des ursprünglichen Schreibens ist, zum Ereignis selbst, je besser, meint man, hätte er berichten können. Denn hier haben wir mündliche Überlieferung. Es sei denn, er aus verschiedenen Quellen hier geholt hat, die wir nicht mehr haben. Das ist dann manchmal der Fall. Jetzt bei der Bibel nehmen wir jetzt Jesus Christus, der in dieser Zeit gelebt hat, haben wir Handschriften aus der Zeit von 100 nach Christus oder noch früher einige. Das heißt, die älteste Abschrift ist viel näher am Ereignis, über das es berichtet, als die Zeit des Schreibens über einige Ereignisse von anderen. Sie können Plato nehmen, Sie können Aristoteles nehmen, Herodotus, all die alten Berichterstatter. Die biblischen Handschriften, die wir heute besitzen, die die Wissenschaft in Münster zum Beispiel in Westfalen besitzt, die Handschriften sind sehr, sehr nahe am Ereignis selbst, über welches sie berichten, sodass vom wissenschaftlichen Standpunkt wir hier bei weitem die beste zuverlässige Dokumentation haben. Jetzt fragt man noch, wie wird berichtet? Klingt das objektiv oder nicht? Ja? Da gibt es auch Faktoren. Und da merkt man, dass die schriftlichen Schreiber sich selbst oft in den Schatten stellen, beziehungsweise sich selbst ankreiden. Die kommen ja selbst in der Geschichte vor, Petrus zum Beispiel. Oder Paulus. Die sprechen rein objektiv über, was sie erlebt haben. Sie sprechen von ihrer Furchtsamkeit, sie sprechen davon, dass sie weggelaufen sind von Jesus und solchen Sachen. Ja? Sie schreiben nicht, wie jemand das tut, der beeindrucken will. Das merkt man. Und wenn man das alles zusammenzählt, wenn man objektiv bleibt, ja, das ist sehr schwer übrigens, aber wenn man vermag, objektiv zu bleiben, wir haben hier einen Ehrlichen, der wirklich wissen will, ob es die Wahrheit ist, dann lässt sich die Bibel durchaus zeigen im Raum der Wissenschaft. Und zwar bei weitem, in großem Abstand, ist sie die zuverlässigste Dokumentation aus ihrer Zeit. Dann kommt aber etwas anderes hinzu. Es gibt ein sogenanntes Gesetz, das nennt man das Brunnersche Gesetz. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat ein kluger Herr Brunner das einmal, nicht der Professor Brunner notwendigerweise, aber irgendein Mann namens Brunner hat das wahrscheinlich entdeckt, dass er aber sehr einfach ist. Man erlebt es, wie soll ich das sagen? Wenn jetzt zwei Leute miteinander sprechen, dann, wenn das ein weltliches Thema ist, das mit dieser Welt zu tun hat, dann vermag man durchaus ruhig und sachlich darüber zu sprechen. Wenn das aber die eigene Ehre angeht, dann ist es schon schwieriger. Wenn ein Thema die eigene Ehre angeht oder irgendwie man selbst existenziell damit verwoben ist, in dem Maße wird es schwieriger. Man hat festgestellt, je näher ein Thema dem Thema Gott liegt, je näher man diesem Thema kommt, je mehr verlegen wird der Mensch und je weniger objektiv vermag er hierüber zu berichten oder zu sprechen. Er vermag einfach nicht objektiv zu bleiben. Er steht in einer Spannung, das macht sich bemerkbar, immer wieder. Das ist der Grund, weshalb es für einen weltlichen Naturwissenschaftler, ob er Geschichtler ist oder was immer ist, deshalb ist es schwierig für ihn, wissenschaftlich zu bleiben bei irgendeinem Thema, das mit Gott zu tun hat. Er weicht aus, weil sein Gewissen auf dem Spiel ist. Sein eigenes Gewissen wird früher oder später hier gefragt. Denn wenn es sich herausstellt, dass die Bibel wahr ist, dann ist seine Existenz dran. Das kann er sich nicht leisten. Sehr interessant ist in dieser Hinsicht, in dieser Verbindung, die ganze Forschung in Bezug auf Schöpfung. Es gibt inzwischen eine Sammlung von Zitaten von Wissenschaftlern über Evolution und Schöpfung und so weiter. Was hat man ausgesagt hierüber? Es ist sehr interessant, die Aussagen von Evolutionisten zu lesen, die sie selbst über die Evolution machen, als eine nicht zuverlässige Theorie. Sehr interessant. Sie glauben daran, aber sie wissen, sie ist unzuverlässig. Sie ist nicht wissenschaftlich haltbar. Warum befassen die sich denn nicht mit dem Schöpfungsmodell? Sie sagen, es darf nicht sein. Es darf nicht, das kommt nicht in Frage. Sie wissen um die Unzulänglichkeit ihrer Theorien, aber diese Theorie darf auf jeden Fall nicht gelten. So lautet, so sagt man. Man weicht hier einfach aus. Es kann nicht sein, dass hier die Wahrheit liege. Ja? Irgendetwas anderes. Und erstens schalten Sie dieses aus. Und dann haben sie alles andere, wo sie suchen, und dann suchen sie nach Alternativen. Aber sie haben noch keine bessere Alternative als die Evolution, und nun hängen sie einfach daran. Ja? Das ist die beste wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, das wissenschaftlichste Modell, das sie kennen. Aber natürlich, dieses ist zunächst ausgeschaltet. Ja? Das ist ein Beispiel dafür. Man kann auch in den Bereich der Geschichte hineingehen, Archäologie und so weiter. Es ist etwas leichter bei der Archäologie, bei der Geschichte. Zum Beispiel ein englischer Wissenschaftler, ein Archäologe namens Kenyon, glaube ich, war es. Das war ein ungläubiger Mann. Ich glaube, Nelson Glück könnte man auch anführen, den amerikanischen Juden. Aber Kenyon war ein ungläubiger Mann, auch was die Bibel betraf. Ja, er sagte, die war für ihn nicht zuverlässig. Aber er war ein Archäologe und hat sich hier auf diesem Gebiet betätigt und reiste in den Nahen Osten und hat gegraben. Und er gibt zu, er wurde nicht gläubig, so viel ich weiß, aber er gab zu, der Spaten hatte ihn näher zur Auffassung der Zuverlässigkeit biblischer Aussagen geführt. Er musste zugeben, dass was die Bibel sagt, stimmt. Die Geschichte belegt die Geschichtlichkeit dieser Angaben. Immer wieder ist das der Fall. Das heißt, wer wirklich wissen will, für den gibt es heute Möglichkeiten, sich selbst zu überzeugen, dass die Bibel nach weltlichen Maßstäben ein zuverlässiges Buch ist. Jetzt ist er gefragt, ob er ehrlich sein wird. Und wenn er dann ehrlich ist, dann soll er, wie Calvin es sagt, zur Schrift selbst gehen und da vom Heiligen Geist überführt werden. Dann kommt der Heilige Geist und hilft ihm, erleuchtet sein Denken, sodass er die Stichhaltigkeit da sehen kann. Und dann kann Gott sein Werk im Inneren tun. Man glaubt den Aussagen Gottes. Gehen wir weiter, also zum Thema von heute Abend. Wir hoffen auf ihn. Ja, ich hatte gesagt, wir hatten diese Linie hier. Wir sind hier heute, die Jünger, die waren hier bei den Ereignissen, die haben gesehen und geglaubt. Als Jesus da war, haben sie gesehen, sie haben die Auferstehung erlebt und haben zugeben müssen, Jesus ist wirklich da, ist auferstanden. Das Grab ist leer, die Person ist hier und so weiter und so weiter. Es deckt sich alles und sie wurden überführt, dass er lebt. Wir haben dies jetzt hinter uns und wir verlassen uns darauf. Aber wenn hier Aussagen gemacht werden über die Zukunft, dann müssen wir vertrauen, dass der Gott, der hier die Wahrheit sagt, auch hier die Wahrheit sagt. Wenn wir erfahren haben, dass Gott hier die Wahrheit sagt, dann haben wir keinen Grund, hier ihn in Frage zu stellen. Jetzt kommt der Begriff Hoffnung. Wenn Glaube sich in die Zukunft hineinbegibt, begibt
Entschuldigung, dass ich mich immer wieder verspreche. Wenn Glaube sich in die Zukunft begibt, dann können wir auch von Hoffnung sprechen. Das heißt, wo geglaubt wird, da wird auch gehofft. Wenn es um die Zukunft geht. Hoffnung hat es mit der Zukunft zu tun. Hoffnung ist Glauben in zukünftigen Dingen. Das heißt, Hoffnung vertraut Gott für die Zukunft. Lesen wir eine Stelle. Römer 15, 12 und 13. Römer 15, Verse 12 und 13. Paulus ist dabei, alttestamentliche Schriftstellen zu zitieren, in welchen über Jesus als Messias gesprochen wird, dass er auch für die Heiden da sei. In Vers 12 sagt er, und wiederum sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Jesses, das heißt jemand aus dem Geschlechtsregister Jesses, und der, der aufsteht, um über die von den Völkern zu herrschen. Auf ihn werden die von den Völkern hoffen. Das heißt, sie werden ihr Vertrauen auf ihn setzen. Sie werden auf ihn hoffen. Aber der Gott der Hoffnung fülle euch, die Menschen, an die er schrieb, waren zum großen Teil nicht Juden. Also er hatte von ihnen gesprochen und er wendet das jetzt gleich an. Der Gott der Hoffnung, das heißt der Gott der Hoffnung uns hoffen lässt, fülle euch auf euer Vertrauen hin mit aller Freude und allem Frieden dahin, dass ihr reich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Glauben oder zu glauben heißt zu hoffen. Was heißt es zu hoffen eigentlich? Zu hoffen oder dass die Hoffnung bezieht sich auf alles, das noch vor mir liegt, künftig ist. Wenn ich zum Beispiel lese in der Heiligen Schrift, dass Gott mich bewahren wird, dann darf ich mich für den kommenden Tag ihm anvertrauen. Wenn ich in der Heiligen Schrift lese, dass Gott nicht schläft, er schlummert auch nicht einmal, er schließt nicht seine Augen, um für ein paar Minuten Ruhe zu bekommen, sondern er ist die ganze Nacht wach, dann kann ich schlafen, wissend, dass er wacht, und nicht nur die Augen auf hat, sondern sie auf mich gerichtet hat und danach sieht, dass ich bewahrt bleibe. Ich darf mich ihm anvertrauen. Das heißt, für die nächsten Stunden, in denen ich horizontal liegen werde, darf ich hoffen, erwarten, dass er sich meiner annimmt. Dann stehe ich auf und stelle fest, ich bin bewahrt geblieben. Jetzt schaue ich zurück. Ich habe jetzt den Beweis dafür, ich bin bewahrt geblieben. Jetzt soll ich ihm aber danken dafür. Jetzt ist es Geschichte, die Bewahrung. Jetzt soll ich ihm danken dafür. Gleichzeitig tue ich wieder einen Hoffnungsschritt. Und des Morgens vertraue ich mich dem Herrn an für den Tag. Herr, dies ist dein Tag, du gibst ihn uns, du wirst in diesen Tag hineinlegen, was dir gefällt. Ich werde es aus deiner Hand nehmen, ich will es aus deiner Hand nehmen. Ich vertraue mich aber dir an, ich weiß, dass ich bei dir in guten Händen bin. Jetzt darf ich auf ihn hoffen. Und wenn ich das getan habe, dann darf ich erleben, dass ich innerlich ruhig sein darf. Auch bei aller Unruhe, die mich übermannen will. Ja? Wenn ich mich wirklich dem Herrn ausgeliefert habe, ich habe mich übergeben, ihm hingegeben, dann darf ich während des Tages seine Bewahrung, die innere Bewahrung, erleben. Das heißt, es lohnt sich, auf ihn zu hoffen. Aber nicht nur für die nächsten Stunden darf ich das tun, sondern für das ganze Leben. Und dann darf ich es auch tun für die Ewigkeit. Ich darf mich ihm anvertrauen für die Ewigkeit. Herr, wenn ich heute sterben sollte, weiß ich, dass ich bei dir bin. Ich vertraue mich dir an. Du hast gesagt, du bist für mich gestorben. Du trägst mich Mein Leben gehört dir, und wenn ich durch den Tunnel des Todes gehe, dann bin ich dann auf der anderen Seite, auf dem anderen Ende, bei dir. Man gibt sich in die Hand Jesu, in die Hand Gottes, und weiß sich dort aufgehoben für Zeit und für Ewigkeit. Man hofft auf Gott. Man hofft auch auf die Wiederkunft Jesu Christi, von der wir nicht wissen, ob wir sie erleben werden oder nicht. Aber auf jeden Fall werden wir sie erleben. Wenn wir gestorben sind, werden wir mit bei der Auferstehung dabei sein. So warten wir, ob wir leben werden oder sterben, auf die Wiederkunft Jesu Christi. Hoffen nach dem Griechischen hat einen starken Erwartungsinhalt. Es ist also nicht nur ein sich hingeben, sondern man erwartet fest mit der Tatsache dessen, dass man erhofft. Man rechnet damit. Hoffnung rechnet, baut darauf, in der Tat. Wenn ich weiß, Jesus kommt wieder und ich rechne damit, dann handle ich heute entsprechend. Das heißt, das hat Rückwirkung auf mein heutiges Handeln. Ich stelle mich dann heute darauf ein. Ich handle heute anders, wenn ich glaube, wenn ich damit rechne, dass Jesus wiederkommt, als wenn ich es nicht tun würde. Dann könnte ich anders handeln. Aber wenn ich damit rechne, dass Jesus wiederkommt, dann handle ich entsprechend. Ein Hoffender handelt also entsprechend. Die Hoffnung ist also nicht nur ein Warten, ein utopisches Warten auf ein künftiges Ereignis, sondern diese Hoffnung ist eine Hoffnung auf eine Person. Das heißt, eine Person ist Gegenstand unserer Hoffnung, nicht nur ein Zeitpunkt. Der Jesus, der hier kommt, auf den ich warte, der ist hier schon, wo ich heute wohne, wo ich heute lebe, ist jetzt schon da. Und er sorgt heute schon für mich. Ich darf jetzt schon auf ihn hoffen. Das heißt, ich warte nicht bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich Hilfe bekomme. Ja? Sondern er ist heute da. Das ist, was Paulus hier sagen will. Aber der Gott der Hoffnung, das heißt, der uns hoffen lässt auf zukünftige Hilfe, der wolle uns heute schon füllen mit Freude und mit Frieden, im Wissen, dass er da ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Vertrauen hin. Sehen Sie das? Oder Glauben kann man auch schreiben. Sehen Sie, dass Hoffnung aus Glauben kommt. Auf das Vertrauen hin darf Gott uns füllen mit aller Freude, mit allem Frieden, bis wir reich an Hoffnung sind. Ein Vertrauender wird reich an Hoffnung. Ein Vertrauender wird reich an Hoffnung, weil er auf Jesus, auf Gott vertraut. Aber diese Hoffnung, während man glaubt, wird begleitet vom Heiligen Geist. Ich bin nicht alleine da. Der Heilige Geist wohnt in mir und er stärkt meinen Glauben, er stärkt meine Hoffnung, so dass aus diesem Vertrauen, aus dieser Hoffnung heraus die Frucht der Freude und des Friedens erwächst. Wenn ich vertraue und dieses Vertrauen zur Hoffnung wird, dann ist der Heilige Geist dabei, mit seiner Kraft mir Freude und Frieden zu schenken. Warum spricht Paulus hier von Kraft? Weil es mehr als Psychologie braucht, dass Hoffnung sich in Freude verwandelt. Es braucht mehr als nur psychologische Auswirkungen. Eine Frau, die auf ihren Mann wartet, vertraut auf ihren Mann, dass er wiederkommt, ja? Je mehr sie daran denkt, je mehr ist sie mit Freude erfüllt und so weiter. Das ist rein psychologisch so. Aber Jesus ist jetzt schon seit längerer Zeit nicht gekommen. Wir haben ihn auch schon seit längerer Zeit nicht gesehen. Wir haben ihn noch nie gesehen. Ja? Wir könnten schwach werden in diesem Vertrauen, in diesem Hoffen. Ja? Es braucht wirklich Kraft des Heiligen Geistes, um festzuhalten an diesen Aussagen, bis wir wirklich froh darüber werden. Bis wir wirklich ruhig darüber werden, es ist so. Das braucht mehr als Psychologie, das heißt mehr als meine natürliche Reaktion auf diese Information. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und die ist da. Paulus sagt, das geschieht dann. Wenn wir vertrauen, da ist der Schlüssel wieder, wenn wir vertrauen auf
das, was der Gott gesagt hat, der uns Hoffnung geben will. Wenn wir darauf vertrauen, dann ist der Heilige Geist da, um uns zu füllen mit dieser Freude und diesem Frieden, mit seiner Kraft. Kommen wir zum vierten. Was heißt es, dass der Gläubige vertraut? Paulus sagt, aus Glauben in der Bekehrung zum Glauben im Glaubensleben. Was heißt es, ein Glaubensleben zu führen? Viertens, wer Gott glaubt oder an ihn glaubt, wie ein Christ es tut, wer auf Jesus vertraut, der hält ihm die Treue. Jetzt müssen wir einen neuen Begriff einführen. Leider. Schade. Im Englischen kennen wir noch die Verwandtschaft von Glauben und Treue im selben Wort, Faith. To keep faith heißt, die Treue zu halten. Im Englischen, wer Glauben hält, das heißt, treu bleiben. Das kann man mit demselben Wort sagen, das können wir nicht mit dem deutschen Wort. Das geht schlecht. Wir brauchen das neue Wort Treue. Aber ich will das gleich mit einigen Versen zeigen. 2. Timotheus 4. 2. Timotheus 4, Vers 7. Wenn Sie frische Luft brauchen, sagen Sie es ruhig oder verschaffen Sie sie ruhig. Paulus steht kurz vor seinem Abscheiden. Er ist sich dessen bewusst. Er weiß, es geht jetzt dem Ende zu. Er hat das schon früher mal gemeint, dass es so weit wäre, aber jetzt ist es ihm vom Herrn wohl deutlich geworden. Er kann sagen in Vers 7, ich habe den edlen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den Glauben bewahrt. Was heißt das, den Glauben bewahrt? Seine Dogmatik reingehalten? Seinen Glauben, den Inhalt des Vertrauens? Nein. Sondern er ist dabei geblieben, auf Jesus zu vertrauen, mit Gott zu rechnen. Das heißt, er hat Jesus die Treue gehalten. An Jesus zu glauben, in einem Glaubensleben, heißt, Jesus treu zu bleiben, ihm nicht davon zu laufen. Es gibt zwei Arten von Treue oder zwei Arten von Untreue oder zwei Grade, zwei Arten von Treuheits- oder Untreuheitsgrade, Grade der Untreue. Wenn wir nicht treu sind in unserem Zeugnis, in unserem Dienst von Tag zu Tag, dann heißt das Untreue. Wenn wir treu sind, dann ist das eine Art Treue. Man kann in seinem Dienst Untreue erleben. Das tut einem leid und man bekennt das. Herr, ich hätte hier fleißiger sein sollen. Ich hätte dir vertrauen können. Ich hätte fleißiger arbeiten können. Ich hätte unermüdlicher dabei sein können und so weiter und so weiter. Wir hätten treuer sein können. Aber als wir da untreu waren, haben wir nicht Jesus verneint, ihn verlassen. Das heißt, das Maß an Untreue war nicht das absolute Maß an Untreue. Dabei haben wir nicht den Glauben an Jesus aufgegeben. Sehr oft kommt es vor, dass wir es schwer finden, zu vertrauen. Aber damit haben wir noch nicht Jesus abgesagt. Wir sind nicht zu Nichtchristen geworden, nur deshalb. Es ist also eines, mal untreu zu werden oder aufzuhören zu glauben an irgendeiner Stelle, wenn die Versuchung oder die Prüfung so stark wird, dass man nicht mehr richtig vertrauen kann, man verzweifelt geradezu, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn man Jesus ganz bewusst lossagt. Dann würde man ihm untreu werden. Das heißt, man würde dann von ihm weglaufen. Das ist etwas anderes. Die zwei darf man nicht verwechseln. Manche Christen tun das zu schnell. Das darf nicht geschehen. Die Schrift konstatiert eine ganze Menge von Untreue, die aber nicht letzte Untreue ist. Dann würde es sehr schwierig bestellt sein mit unserer Heilsgewissheit. Die zweite Stelle, Offenbarung 13. Offenbarung 13, Verse 8 bis 10. Dies ist eine Aussage in Verbindung mit der antichristlichen Zeit, von der wir nicht mit Bestimmtheit sagen können, dass wir sie oder dass wir sie nicht erleben werden. Die Schrift gibt uns da nicht Aussagen, die klar genug werden, sodass wir es eindeutig behaupten können, so oder so. Auf jeden Fall wird es in jener Zeit solche geben, die an Jesus glauben. Und von diesen heißt es, ob wir die sind oder andere, alle werden es anbeten, das heißt die meisten Menschen auf der Welt, die auf der Erde wohnen. Übrigens in der Offenbarung scheint dieser Begriff, die auf der Erde wohnen, er wird mehrere Male gebraucht. Das scheint zu bedeuten, die Menschen, die ihre Wurzeln in dieser Welt haben, die da wirklich wohnen, das ist ihr Element. Nicht nur rein geografisch hier auf der Welt wohnen. Wo sollten sie sonst wohnen, ja? Aber die in dieser Erde oder auf dieser Erde ihre Lebenswohnung haben, das scheint, wenn man diese Stellen alle untersucht. Ich habe den Eindruck, es will hiermit gesagt werden, Menschen, die hier auf der Erde zu Hause sind, ja, das ist ihr Element. Es gibt noch andere, die hier Pilger sind, die hier zwar geografisch wohnen, eine Anschrift haben, aber das ist nicht ihr Element. Alle werden es anbeten, die auf der Erde ihr Zuhause haben, deren Namen nicht geschrieben sind von Grundlegung der Welt an in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Nicht jeder, der ein Ohr hat, hört. Also, wer eins hat, der soll damit hören. Klingt ähnlich wie Jesus, ja? Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, geht er in die Gefangenschaft. Das heißt, Gott kündet Rechenschaft an, das heißt Vergeltung an. Er sagt, es wird Vergeltung geben für Untaten. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, unerlaubterweise, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Ausdauer und der Glaube der Heiligen, die Treue. Das heißt, hier darf ein Gläubiger Ausdauer bewahren und die Treue halten, wenn er weiß, dass Gott richten wird. Trägt das zur Treue bei? Jawohl. Denn auch Christen haben einen Gerechtigkeitssinn. Auch Christen wissen, obwohl sie bereit sind, die andere Backe darzureichen, sie wissen, dass Gott nicht den Gerechtigkeitssinn bei ihnen aufgehoben hat. Nicht so geschieht das. Viele Christen leben aber so. Sie drücken diesen Gerechtigkeitssinn zurück. Man darf ja nicht. Ja. Wir müssen den Feind lieben und so weiter. Und meinen, Jesus hätte befohlen, dass wir überhaupt nicht aufgeregt sein sollen über Ungerechtigkeit. Keinen Zorn haben sollten. Man darf nicht zornig sein. Moment einmal, Gott ist zornig und wir sind in seinem Bilde geschaffen. Und wir sollten zornig sein über Sünde und Ungerechtigkeit. Und wer das nicht ist, da frage ich mich, ob er wirklich das neue Leben hat, das im Bilde Gottes geschaffen ist, ob er das hat, ob er den Sinn Christi hat, ob er den Sinn Gottes, das Denken Gottes hat. Ich frage mich, ob da etwas schiefgegangen ist oder nie richtig gerecht, richtig geworden ist. Ein Christ sollte einen tieferen Gerechtigkeitssinn haben als ein Nicht-Christ. Er sollte noch stärker wissen um Gerechtigkeit. Aber das ist eine Sache. Es ist eine andere Sache, für die Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist nicht die Aufgabe des Christen notwendigerweise. Er übernimmt nicht die Regierung in die Hand. Er stürzt nicht die gegenwärtige Regierung. Er stellt sich nicht in den Stuhl hinein oder setzt sich nicht auf den Stuhl, wo der Richter jetzt, jetzt sitzt. Das ist nicht seine Verantwortung. Und wenn er gepeinigt wird, wenn ihm Ungerechtigkeit geschieht, wie das in vielen Ländern geschieht und auch bei uns geschieht, es geschieht Ungerechtigkeit durch weltliche Gerichte, was in Freiburg da geschehen ist, vor ein oder zwei Jahren jetzt, ich weiß nicht wie lange, das war ungerecht. Auch wenn vielleicht die Eltern da mit schuldig waren, das können wir schwer beurteilen wahrscheinlich. Aber was das Gericht getan hat, war in der Tat ungerecht, dass man die Kinder diesen Eltern weggenommen hat. Ja. Darüber sollten wir empört sein innerlich. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt zum Richter werden, dass wir nach Freiburg gehen und ein neues Gericht installieren. Das geht nicht. Wir haben die gegenwärtige Regierung, Obrigkeit anzuerkennen. Inzwischen leiden wir daran. Inzwischen leiden wir daran, wirklich. Wenn das uns geschehen würde, wenn ich der Vater wäre, meine Frau die Mutter, dann könnte man geneigt sein, Gewaltmethoden anzuwenden, nicht wahr? Dann könnte man sich fragen, gibt es nicht Mittel, sodass man diese Leute rankommen kann? Gibt es nicht jemand, der uns helfen könnte, der nachts einmal zu diesem Richter hingeht und ihm zeigt, wie das eigentlich sich fühlt? Der vielleicht seine Wohnung zertrümmert oder wer weiß, der ihn klein kriegt, bis er die Sache ändert? Das sind Gedanken, die einem dann kommen. Ja? Man möchte hier sich revanchieren, vergelten. Das heißt, man möchte das Recht in seine Hand hineinnehmen. Man möchte es an sich reißen. Das erlaubt die Bibel nicht. Was gibt uns jetzt die Kraft, auszuharren? Nicht nur das Gebet und schnell sich auf die Kraft des Heiligen Geistes berufen. Das alles ist da. Aber Gott vergisst den ganzen Rahmen nicht. Er erzählt uns, ich weiß, das ist ungerecht, aber du darfst wissen, ich werde die Sache in die Hand nehmen. Ich habe es gesehen, Psalm 10, Vers 14. Ich habe es gesehen. Nein, der Psalmist sagt zu Gott, du hast es gesehen, denn du gibst Acht auf Leid und Kummer und legst es in deine Hand. Der Schwache vertraut sich dir an. Du bist der Helfer der Weise, das heißt der Hilflosen. Paulus sagt zu den Philippern in Philipper 1, seid ruhig, ihr dürft ruhig bleiben, wenn ihr Verfolgung leidet. Den Thessalonikern schreibt er in 2. Thessalonicher 1, ihr dürft ruhig bleiben, ihr könnt Ruhe bewahren, wenn eure Peiniger euch verfolgen, wenn eure Widersacher euch verfolgen, wissend, dass Gott eines Tages richten wird. Geschwister, wir werden einen neuen Zugang finden müssen zu den Rachepsalmen. Wir werden sie anerkennen müssen. Trotz der Haltung der Welt, die immer Toleranz fordert, werden wir als Christen noch viel stärker von der Schrift her unseren Gerechtigkeitssinn prägen müssen. Im Alten Testament weiß man noch über die Freude des Richtens. Das kennt man noch, das kennen wir nicht mehr. Wir sind zu stark von der Welt beeinflusst, die starke Sympathie hat mit dem Dieb selbst und mit dem Verbrecher selbst, dass ihm gar kein unnötiges Unheil geschieht. Aber das Opfer, das hat man längst vergessen. Diese Tendenz übernehmen Christen sehr schnell in ihrem Toleranzsinn. Aber wir müssen wissen, Gerechtigkeit muss da sein und jede Ungerechtigkeit muss vergolten werden. Und wenn wir diesen Sinn verschärft bekommen, ihn uns verschärfen lassen, dann übrigens werden wir nicht nur selbst zur Ruhe kommen, in dem Wissen, dass Gott eines Tages richtet, sondern wir werden auch zur Ruhe kommen über unsere eigene Missetat. Denn wenn wir einen verstärkten Gerechtigkeitssinn bekommen, dann müssen wir auch unruhig werden über unsere eigenen Verbrechen. Und dann können wir den Tod Jesu Christi besser schätzen. Wissend, dass er in der Tat alle unsere Missetaten auf sich nahm. Dann können wir über unsere eigenen Missetaten zur Ruhe kommen. Wir haben ja alle, die wir Eltern sind, uns vergangen an unseren Kindern. Niemand von uns hat sie vollkommen gerecht erzogen. Nicht wahr? Niemand. Wir dürfen das auch in die Hand des Herrn legen, wissend, dass er dafür gestorben ist. Und wir müssen für die Vergehen unserer Eltern auch dem Herrn vertrauen, wissen, dass auch der Herr für ihre Missetaten starb. Sie können nicht bei den Eltern immer stehen bleiben. Ja? Das geht nicht. Das würde endlos sein. Jede Generation hat ein Recht, die Eltern anzuklagen. Es gibt keine gerechten Eltern. Die gibt es einfach nicht, die vollkommenen. Jeder, der an Christus glaubt, muss seine Eltern dem Herrn hingeben. Muss dem Herrn vertrauen, dass er auch für die Sünden der Eltern starb. Und wo immer solche Ungerechtigkeiten aufkommen, das sind sensible Punkte. Das kann in der Schule sein. Ja? Das kann auf dem Arbeitsplatz sein. Man ist nicht gerecht behandelt worden. Schwierig wird es in solchen Ländern, wo der Arbeiter nicht letztlich geschützt ist. Zum Beispiel in Nordamerika kann es vorkommen, kommt sehr oft vor, dass jemand, der jetzt jahrelang in einem Betrieb gearbeitet hat, in letzter Stunde gekündigt wird, damit man ihm nicht die Rente auszahlen muss. Ist nicht geschützt. Ja. Sie können sich vorstellen, wie so ein Arbeiter jetzt sich fühlt. Der Onkel meiner Frau hat das erlebt. Ja. Er kriegt eine Staatsrente, aber nicht vom Betrieb. Er kann noch existieren, aber nicht wie er es hätte tun können, wenn ihm Gerechtigkeit widerfahren wäre. Das muss er, ich weiß nicht, was er damit macht, innerlich, emotional, aber von der Schrift aus muss er das dem Herrn hinlegen, wissend, dass eines Tages der Herr dafür sorgen wird. Das kommt noch vor, das wird noch vorkommen in dem großen Gericht vor dem großen weißen Thron. Wir dürfen also dem Herrn die Treue halten, wissend, dass alle Untreue uns gegenüber zur Sprache kommt bei dem großen, in der Zukunft, bei dem großen Tag des Gerichts. Also, ein Christ, der an Jesus glaubt, der darf sein ganzes Leben von Tag zu Tag dem Herrn hinlegen und ihm vertrauen, aufgrund seiner Aussagen, aufgrund seiner Person. Er darf auf ihn hoffen für die Zukunft. Er darf ihm die Treue halten, aufgrund der Heiligen Schrift, aufgrund der Aussagen des Herrn. Vielleicht darf ich noch, bevor wir schließen, ein kürzeres anbringen. Der Glaube des Christen geht nicht nur in eine Richtung. Das heißt, wenn ein Christ ein Gläubiger ist, dann glaubt er nicht nur an Jesus. Das heißt, es ist nicht nur eine senkrechte Beziehung, sondern der Glaube des Christen bringt ihn in eine waagerechte Beziehung. Der Christ vertraut, das kommt morgen, Entschuldigung. Bevor ich von dieser waagerechten Beziehung spreche, möchte ich von Selbstvertrauen sprechen. Schlagen Sie einmal auf Römer 12, den ersten Teil des Kapitels da. Römer 12, Verse 3 bis 6. Römer 12, Vers 3. Ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte. Das heißt, das griechische Wort hier heißt gesinnt sein. Und es ist hier ein Wortspiel in diesem Text, der ist schwer beizubehalten im Deutschen. Ich will es aber versuchen. Dass er sich nicht für hoch halte, das heißt, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Er soll nicht von sich selbst sinnen, mehr als es sich gebührt, über sich selbst zu sinnen. Wir sagen das nicht so im Deutschen, aber um das Wort beizubehalten, sage ich es einmal so. Wir sagen im Deutschen halten. Man soll nicht mehr von sich halten, als es sich gebührt zu halten. Jetzt ist aber die Frage, wie gebührt es sich, von mir zu denken? Ja? Das ist die Frage. Die wird jetzt beantwortet. Die Frage wird jetzt beantwortet. Sondern, dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Ja, aber was ist eine gesunde Haltung? Die kommt, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens. Es wird deutlicher, wenn wir Vertrauen hier schreiben. Ein Maß des Vertrauens zuteilte. Aha. Aber jetzt fragen wir, was ist das Maß? Sie dürfen ruhig fragen. Wie Maria. Ja? Wie soll das zugehen? Solange Sie glauben. Ja? Solange Sie vertrauen darauf, dass was hier geschrieben steht, richtig ist. Dann dürfen Sie fragen, wie ist es wahr? Nicht ist es wahr, das ist klar. Es ist schon wahr. Aber wie ist es wahr? Das dürfen Sie tun. Sollen Sie tun. Ja? Sie sollen dauernd fragen, was meint das hier? Wie ist das so? Lesen Sie weiter und dann bekommen Sie immer wieder Antwort. Manchmal muss man zurückblättern, es liegt die Antwort schon vorher da, aber manchmal kommt sie noch. Also, hier kommt sie noch. Wie sich zu halten gebührt, ist eine gesunde Haltung. Das griechische Wort bedeutet eine gesunde Haltung einnehmen. Und diese gesunde Haltung richtet sich nach einem Maß des Vertrauens. Jetzt fragen wir, in welche Richtung geht dieses Vertrauen? Nun, es geht ja um Selbstvertrauen. Es geht um Haltung, um eine Einstellung sich selbst gegenüber. Also geht es um Selbstvertrauen. Was soll ich von mir selbst halten? Wie kann ich, in welchem Maße kann ich auf mich selbst vertrauen? Das klingt fast heretisch, nicht wahr? Nun, ein Moment, es wird gleich aufgelöst werden, das Problem. Die Lösung kommt gleich. Denn Vers 4 beginnt nicht einen neuen Satz. Sie müssen einen Komma haben und ein kleines D bei denn haben. Das heißt, Vers 4 bis 8, der Satz ist erst mit Vers 8 zu Ende. Der Satz geht weiter. Die weiteren Verse begründen Vers 3. Jetzt kommt die Begründung. Warum spricht Paulus hier von einem Maß des Glaubens? Und dieses Maß des Glaubens soll einem helfen, ein rechtes Selbstverständnis zu haben. Dies ist biblische Psychologie. Das heißt, gesunde Psychologie. Wie kann man von sich denken? Was ist Identität? Selbstidentität. Darum geht es hier, Paulus. Die Identität ist nicht bei der Welt zu suchen, Vers 2, sondern sie ist wo zu suchen. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die Christen, die Gläubigen, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben. Fähigkeiten, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Jede Gnade, die eine Gnadengabe darstellt, ist verschieden von einer anderen, bei jedem Gläubigen verschieden. Jetzt Beispiele. Immer noch derselbe Satz, Beispiele. Erstes Beispiel, Weissagung. Bleiben wir jetzt nicht bei der Frage hängen, was ist das? Das stellen wir jetzt zurück. Wir fragen jetzt, was vermittelt Vers 6 uns für ein Verständnis von Vers 3? Darum geht es jetzt. Haben Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnadengabe, wenn es Weissagung ist. Jetzt müssen wir hinzufügen von Vers 3 her. So habe man eine gesunde Haltung gemäß dem Glauben, der Weissagung entspricht. Wenn Dienen die Gnadengabe ist, dann sei es so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren. Wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, im Aufrufen und Zusprechen soll diese Haltung zutage treten. Der Mitteilende, tu es in der Einfalt. Der Vorstehende, wenn er fleißig ist. Der Barmherzigkeit Übende, in der Freudigkeit. So sieht eine gesunde Haltung aus. Was sind Gnadengaben? Gnadengaben sind Fähigkeiten, zum Lob der Gnade Gottes zu leben. Sie sind jedem Christen gegeben, und es sind sehr viele da, die Gott verteilt. Diese Fähigkeiten sind ein Maß Der eine kann dies tun, der andere kann das tun. Aber Sie können zwei Menschen haben, die haben dieselbe Gnadengabe, aber nicht ein selbes Maß an dieser Gnadengabe. Nehmen wir den Lehrenden, von dem Paulus hier spricht. Zwei Lehrende. Der eine lehrt in diesem Maß, der andere in diesem Maß. Ja? Zwei Dienende, der eine in diesem Maß, der andere in kleinerem Maß. Das heißt, eine Gnadengabe, eine Fähigkeit verleiht mir Vertrauen, diese Fähigkeit auszuüben. Nehmen Sie Ihren Beruf, irdischen Beruf als Beispiel. Sie haben etwas gelernt, hoffentlich aufgrund Ihres angeborenen Könnens. Jeder von uns hat natürliche Fähigkeiten. Nicht immer stimmt der Beruf überein mit diesen Fähigkeiten. Es gibt solche, die hätten etwas anders werden sollen, ja? Das merkt man früher oder später. Bei einigen ist das für sie entschieden worden. Sie wären lieber Musiker geworden, aber mussten da Installateure werden oder weiß was, ja. Mussten etwas anderes lernen. Es war nicht genügend Geld bei der Musik, damals vielleicht und so weiter. Aber wenn es natürlich oder richtig zugeht, dann haben wir zuerst mit der Geburt Veranlagungen, Befähigungen und dann lernt man weiter, wie man dieses gebrauchen kann und was noch alles dazu gehört im Beruf. Jetzt hat man aufgrund von beidem, aufgrund der Veranlagung und aufgrund dessen, dass man gelernt hat, man hat dieses ausgebaut, man hat gelernt, mit dieser Gnadengabe umzugehen, mit dieser Fähigkeit umzugehen. Aufgrund davon hat man ein gewisses Vertrauen. Ein Schreiner weiß, ja, das kann ich machen. Er wird gerufen, können Sie das machen? Ja, kann ich. Hat das Vertrauen, ich kann das. Ein anderer, Elektriker, kommen Sie, schauen Sie sich das mal an, können Sie das machen? Ja, schaffen wir schon. Hat Vertrauen. Aber wenn ich dahin gehen würde und sage, das wäre für mich eine Zumutung, ja? Es wäre für mich eine Anmaßung, für mich selbst das zu sagen. Ich könnte das tun, ich kann das nicht. Das ist nicht mein Gebiet. Aber wenn Sie fragen, können Sie kommen und eine Woche halten und über die Bibel sprechen? Ja, sage ich, das kann ich. Warum kann ich das? Jetzt handelt es sich um eine Gnadengabe, um eine geistliche Befähigung. Warum habe ich Vertrauen zu mir? Weil ich Vertrauen zu dem habe, der mir sie gab. Sehen Sie, wie jetzt Selbstvertrauen erwächst aus Gottvertrauen? Dieses Selbstvertrauen darf nie autonom werden. Ich darf mich nicht verlassen auf meine Begabung. Das darf ich nicht. Aber wenn ich dem Herrn vertraue, der mir die Gnadengabe gab, ich liebe ihn und ich bin bereit, ihm zu dienen, ich stelle mich in seinen Dienst. Ich mag zittern vor der Aufgabe, das passiert sehr oft, ich zittere, aber ich vertraue ihm. Ja? Ich weiß, er hat mich gerufen, dieses zu tun und ich werde es schon tun können im Vertrauen auf ihn. Aufgrund davon kann ich neu Vertrauen zu mir haben. Dann darf ich auftreten und darf anfangen zu sprechen. Und wie Paulus erwarten, dass dann, wenn ich den Mund auftue, ich etwas zu sagen haben werde. So erwächst Selbstvertrauen aus Gottvertrauen. Das heißt, das Maß des Glaubens am Ende von Vers 3 geht in zwei Richtungen. Richtung Gott, der mir die Begabung gab, und Richtung selbst, der sie auszuführen hat oder zu betätigen hat, die Begabung zu gebrauchen hat. So, das lassen wir, das ist genug jetzt für heute Abend.